ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Kompakt und regional.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Bernhard Kempf. Letztes Jahr im Sommer, da hatte das Bundesinnenministerium das rechtsextreme Magazin Kompakt verboten. Die Blattmacher zogen daraufhin vor Gericht. Heute nun hat das Bundesverwaltungsgericht dieses Verbot aufgehoben. Zur Begründung hieß es, die Meinungs- und Pressefreiheit gelte auch für die Feinde der Freiheit. Wie beurteilt man nun dieses Urteil in der Brandenburger Politik? Schließlich hatte Kompakt hier lange seinen Firmensitz. Landespolitikreporterin Amelie Ernst berichtet.
Das Urteil sei ein Erfolg für die Meinungsfreiheit und damit für die Demokratie, freut sich Hans-Christoph Berndt, der Fraktionschef der AfD im Brandenburger Landtag. Die Inhalte des Kompaktmagazins seien richtig und wichtig und nicht verfassungsfeindlich. Das habe das Gericht nun bestätigt.
Die damalige Innenministerin Nancy Faeser und ihr Bundesamt für Verfassungsschutz haben verfassungswidrig gehandelt, indem sie das Verbot vorbereitet haben und indem sie das Verbot ausgesprochen haben und exekutiert haben. Das ist jetzt durchs Bundesverwaltungsgericht festgestellt worden. Hier haben wir ausgeurteilt, der Verfassungsschutz und die Innenministerin haben verfassungswidrig gehandelt.
Auch das Bundesverwaltungsgericht erkennt rechtsextreme und verfassungsfeindliche Inhalte im Kompaktmagazin. Doch die seien nicht prägend genug, um ein Verbot zu rechtfertigen. Für Ludwig Schetz, den parlamentarischen Geschäftsführer der SPD im Landtag, ist das trotzdem kein Freibrief.
Das Bundesverwaltungsgericht hat das Verbot des Kompaktmagazins aufgehoben mit der Begründung, dass die dort verbreiteten verfassungsfeindlichen Inhalte nicht prägend genug seien, um ein vollständiges Verbot zu rechtfertigen. Klar ist aber auch, Kompakt bleibt ein rechtsextremes Propagandamedium, das vom Verfassungsschutz nicht ohne Grund beobachtet wird. Rassistische und verschwörungsideologische Inhalte sind gefährlich, auch wenn sie rechtlich nicht ausreichen, um das Medium hier an dieser Stelle zu verbieten.
Die AfD wiederum fühlt sich durch das Urteil bestärkt, auch im Hinblick auf ein mögliches Parteiverbotsverfahren. Dafür gäbe es inhaltlich keine ausreichenden Anhaltspunkte, so ihr Fraktionschef Hans-Christoph Berndt.
Da wir als AfD nie die Forderung erhoben haben, Staatsbürger unterschiedlich zu behandeln oder Deportationen, das waren ja alles die Korrektivlügen, haben wir keinen Grund, uns jetzt irgendwie negativ über dieses Urteil zu äußern und haben wir auch keinen Grund, uns zu fürchten.
Die Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz läuft derweil weiter. Doch die Chancen für ein erfolgreiches Verbotsverfahren seien mit dem Urteil aus Leipzig nicht unbedingt gestiegen, meint CDU-Fraktionschef Jan Redmann.
Das Kompaktmagazin wird die Entscheidung des Gerichts jetzt verwenden als Unbedenklichkeitsbescheinigung. Dabei ist an diesem Extremistenmagazin gar nichts unbedenklich. Das sollte uns eine Warnung sein, auch bei der aktuellen Debatte um ein AfD-Verbot. Wir sollten diese zügig beenden, denn überstürzte Verbotsverfahren, die nützen den Extremisten am Ende nur.
Die AfD will weiterhin engen Kontakt halten zu Kompakt und hat deren Chefredakteur Jürgen Elsässer für morgen in den Landtag eingeladen.
Soweit der Bericht von Landespolitikreporterin Amelie Ernst. Die Bundesregierung will Unternehmen steuerlich entlasten und das reißt wiederum Löcher in die Kassen der Kommunen. Die fordern vom Bund deshalb einen Ausgleich. Ja, lange tobte darüber ein Streit. Jetzt aber gibt es die Zusage, dass die Kommunen kein Geld verlieren sollen. Wie diese Entscheidung in Brandenburg ankommt, das fasst uns rbb24 Landespolitikreporter Thorsten Südow zusammen.
Eine gute Nachricht, bilanziert Oliver Herrmann, Bürgermeister der Prignitzstadt Wittenberge und Präsident des Brandenburger Städte- und Gemeindebundes in einem ersten Fazit.
Insofern begrüßen wir das. Jetzt muss man natürlich gucken. Erstens ist es nur bis 2029. Es war noch eine Weile hin, aber irgendwann ist die Zeit auch rum. Also wir brauchen auch natürlich eine dauerhafte Verlässlichkeit bei solchen Ausgleichen. Und das Zweite, wir müssen noch mal gucken, wie das dann im Detail aussieht, weil wir haben es auch schon manchmal erlebt, dass das Geld dann doch nicht bei uns angekommen ist. Aber davon gehe ich jetzt erstmal nicht aus.
Es sei wichtig, dass sich jetzt Bund und Länder für mehrere Jahre verständigt haben, Städte und Gemeinden nicht schlechter zu stellen, nur weil es mit dem Wachstumsbooster Steuerentlastungen für investierende Unternehmer geben wird, sagt der SPD-Landtagsfraktionsvorsitzende Björn Lüttmann.
Wenn man zum Beispiel mal meine Heimatstadt Oranienburg nimmt, wir haben Juni und immer noch keinen beschlossenen Haushalt. Das zeigt, wie eng teilweise der Gürtel geschnallt werden muss. Und da ist es wichtig, dass es hier nicht weitere Ausfälle dazu bekommen, sondern im Gegenteil, und das ist ja die zweite gute Botschaft, wir jetzt ein Investitionsprogramm bekommen, wo die eine oder andere Kita oder die eine oder andere Schule mitgebaut werden kann. Und dass hier wirklich Dinge gehen, gehen, von denen wir bisher dachten, dass wir sie finanziell nicht stemmen können.
Massive Zweifel an einem wirtschaftlichen Aufschwung in absehbarer Zeit in Deutschland und damit auch in Brandenburg aufgrund von Investitionsanreizen und Abschreibungen macht der Vorsitzende der oppositionellen AfD-Landtagsfraktion Hans-Christoph Berndt deutlich.
Bin ich absolut skeptisch, was diese ganzen schuldenfinanzierten Programme der Bundesregierung angeht. Es ist überhaupt nicht absehbar, dass die zu einem wirtschaftlichen Aufschwung führen werden unter den Rahmenbedingungen, unter denen wir handeln. Der fortschreitenden Asylmigration und die Bedingungen der fortgesetzten Transformation.
Überwiegend positiv blickt der CDU-Landtagsfraktionschef Jan Redmann auf die Übernahme der Steuerausfälle der Städte und Gemeinden durch den Bund. Jetzt hätten die Verwaltungen vor Ort Planungssicherheit. Redmann setzt sich aber auch dafür ein, dass die Kommunen ihre Ausgabenpolitik prüfen.
Wir brauchen einen grundsätzlichen Wechsel in der Prioritätensetzung. Wir müssen Unternehmen entlasten und müssen auch sparen. Wir müssen als Staat mit weniger Geld auskommen. Das ist etwas, wo der Bund den Kommunen behelfen kann, denn er definiert auch Standards, die am Ende von den Kommunen bezahlt werden müssen. Und hier eine Entlastung noch zusätzlich hinzubekommen, sodass die Kommunen mit weniger Geld klarkommen können, ist etwas, was der Bund noch leisten muss.
Das sagt Brandenburgs CDU-Fraktionschef Redmann im Beitrag von Thorsten Südow. In Berlin gibt es Waffen- und Messerverbotszonen bislang nur örtlich bzw. zeitlich befristet. Ab Mitte Juli wird das Ganze ausgeweitet. Dann soll es ein umfassendes Verbot im öffentlichen Personenverkehr geben. Das jedenfalls hat der schwarz-rote Senat heute beschlossen. Mehr dazu von Landespolitikreporterin Sabine Müller.
Mehr Sicherheit für Berlin, Fälle wie den Mitte April verhindern, als ein Streit in der U12 mit tödlichen Messerstichen endete. Darum geht es SPD-Innensenatorin Iris Spranger bei dem Verbot.
Diese Regelung setzt eine Grenze und sendet ein deutliches Signal. Nein zu Messergewalt im öffentlichen Raum. Diese Regelung kann Leben retten.
Geplanter Starttermin für das Waffen- und Messerverbot ist der 17. Juli. Dann soll es in allen Bussen und Bahnen gelten, außerdem in den Bahnhofsgebäuden, den Zugängen und auf den Bahnsteigen. Die Polizei darf anlasslos kontrollieren. Gerade in den ersten Wochen will sie das verstärkt tun. Verboten sind grundsätzlich alle Messer, auch kleine Taschenmesser, sowie Schreckschuss, Reizstoff und Signalwaffen. Pfeffersprays, wie sie viele Frauen zur Selbstverteidigung mitführen, bleiben erlaubt. Beim Messerverbot gibt es Ausnahmen, etwa für Polizei und Rettungskräfte und für Menschen mit berechtigtem Interesse. CDU-Verkehrssenatorin Ute Bonde.
Ein berechtigtes Interesse zum Führen von Waffen liegt unter anderem vor für Personen, die eine Waffe nicht zugriffsbereit von einem Ort zum anderen befördern.
Wer etwa ein neues Messer im Laden kaufe, dürfe das natürlich verpackt in der Tasche im ÖPNV nach Hause bringen, sagt Bonde. Innensenatorin Spranger erwähnt die Drei-Handgriffe-Regel. Wenn es mehr als 3 Handgriffe brauche, um an das Messer zu kommen, falle es nicht unter das Verbot. Bei Verstößen droht ein Bußgeld von bis zu 10.000 Euro, aber sie können auch zu Fahrverboten führen oder dazu, dass jemand den Führerschein erstmal gar nicht machen darf.
In Berlin sollen die Waffen- und Messerverbotszonen ab Juli ausgeweitet werden. Informationen waren das von Landespolitikreporterin Sabine Müller.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Ina Tschitschikowski. Immer mehr Kinder haben Schwierigkeiten, lesen und schreiben zu lernen. Laut der PISA-Studie betrifft es mittlerweile 1/4 aller Schülerinnen und Schüler. Die Förderlehrerin Agnes Rosal aus Lübben hat deshalb ein Kartenspiel erfunden. Wilder Wortwechsel, so hat sie es genannt. Damit sollen die Kids leichter lesen lernen. Es ist ein bisschen wie Mau Mau für Lesemuffel. Aber man kann auch damit Rommi oder Bingo spielen.
Du suchst dir Karten raus mit verschiedenen Farben. Die Farben, die du schon hast, gibst du weiter.
Agnes Rosal hat ihr Kartenspiel heute zum Förderunterricht mitgebracht und erklärt das Grundprinzip. Deshalb liest Gustav seine Karten laut vor.
Ich habe Schmied. Ich habe Stier und ich habe Knie.
Um den Wortsinn besser erfassen zu können, sind auf den Karten die dazugehörigen Bilder drauf. Nun müssen immer Wörter und Selbstlaute zusammengebracht werden.
A.
E-I-O-U. Das sind die Selbstlaute.
Dazu gibt es noch 7 Joker.
Das Ziel des Spiels ist, dass man 3 Karten in einer Reihe oder in senkrecht hat oder diagonal. Und wer zuerst 3 Karten in einer Reihe hat, der hat gewonnen.
Eine Spielrunde dauert auch nur 10 Minuten.
Angefangen hat es eigentlich damit, dass ich mit Kindern mit 4-buchstabigen Wörtern gelesen habe, weil ich mit denen gar keine Texte lesen konnte.
Und genau deshalb hat Agnes Rosal nach Methoden gesucht, die das Lesenlernen erleichtern sollen. Dass ihr Kartenspielkonzept aufgeht, merkt man an den Kindern. Elio und Erik von der evangelischen Grundschule Lübben sind sofort begeistert bei der Sache.
Ich finde dieses Spiel cool. Und weil man da auch Spaß hat, die Selbstlaute besser unterscheiden kann. Und mit Spaß, da lernt man einfach auch besser.
Manche Kinder mögen ja nicht so doll die Schule und so. Und wenn man dann auch noch so ein Spiel hat, wo man die Schule lernen kann, finde ich das viel cooler.
Bevor die 48-jährige Lehrerin vor 3 Jahren nach Lübben zog, arbeitete sie in Berlin.
In Berlin hatte ich in den Fördergruppen viel mehr Kinder mit migrantischem Hintergrund. Die hatten tatsächlich noch viel mehr Schwierigkeiten, den Silbenaufbau zu verstehen oder bestimmte Buchstaben zu unterscheiden. Hier in Lübben habe ich mehr mit Kindern mit Konzentrationsschwierigkeiten zu tun.
Das Kartenspiel soll vor allem als Unterrichtshilfe dienen. Emilia und Ray allerdings würden damit sogar Hausaufgaben machen wollen.
Ich würde das Spiel zu Hause auch spielen, weil ich auch besser die Sachen auch verstehe.
Ich würde das auch zu Hause spielen zum Lernen.
Ein Jahr hat Agnes Rosal an ihrem Lernspiel herumgetüftelt. Inzwischen ist es gut erprobt und sie möchte ihre 130 Lernkarten auf den Markt bringen. Dafür sucht sie Unterstützer und hat deshalb die Crowdfunding-Aktion Wilder Wortwechsel gestartet.
Wenn ich genug Geld gesammelt habe, dass ich die Druckkosten für 500 Kartensets zusammen habe, dann kann ich das Spiel drucken. Der Anfang ist immer ein bisschen schwer und später wird es leichter. Ich hoffe, dass Sie mit dem Spiel die Freude daran finden, das durchzuhalten.
Die Online-Aktion Wilder Wortwechsel läuft noch bis Ende Juli. Und mit etwas Glück können die Schülerinnen und Schüler in Lübben das neue Schuljahr vielleicht mit diesem Kartenspiel beginnen.
Boah, muss man sagen, was war das für ein Sturm gestern, der da am frühen Abend über Berlin und Brandenburg tobte, in Spitzen mit über 100 Kilometern pro Stunde im Spandauer Forst. Da starb eine Frau, als ein Baum auf ihr Auto stürzte. Hunderte Menschen blieben im Verkehr stecken, strandeten auf S- oder Regionalbahnhöfen, weil die Züge plötzlich nicht mehr fuhren. Eine Frage treibt nun etliche Menschen in unserer Region um. Sind wir vorher ausreichend gewarnt worden? RBB24-Reporterin Sylvia Tix ist dieser Frage nachgegangen.
Hat der deutsche Wetterdienst den Sturm verpennt, fragt die Bild Online heute und zitiert Meteorologen von kommerziellen Anbietern, die dem DWD heftige Vorwürfe machen. Kernpunkt: Es hätte gestern eine regelrechte Unwetterwarnung geben müssen. Die sei aber ausgeblieben. Stefan Rubach, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst, bestätigt das im Interview mit dem RBB-Fernsehen auch. Verschlafen aber habe der DWD gar nichts. Im Gegenteil.
Wir haben ja dann rechtzeitig am Vormittag schon Warnung vor schweren Sturmböen bis 100 km/h herausgegeben, haben mit Leitstellen Konferenzen abgehalten, dass es genau an der Kaltfront passieren kann. Wo es genau passiert, ist immer schwer zu sagen. Dass jetzt genau Berlin so stark betroffen ist, das hätte nicht sein müssen. Es hätte auch Klimmlich ausgehen können, es hätte dann auch die Uckermark sein können oder eher der Fläming. Das kann man im Voraus schlecht sagen, aber das Potenzial war gestern gegeben. Und das konnte man wirklich sehen.
Fest steht, eine Unwetterwarnung war das nicht. Diese aber hätte zum Beispiel der Warndienst Katwarn gebraucht, den viele Bürger als App auf dem Handy haben. Daniel Faust, Pressesprecher von Katwarn, erklärt auf Anfrage im Inforadio.
Katwarn selbst ist ein technisches Verteilsystem für offizielle Warnungen der Behörden. Es verteilt zum Beispiel die Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes, so wie gestern in Bayern. Da wurden Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes normal verarbeitet. Für den Raum Berlin gab der Deutsche Wetterdienst keine solche Unwetterwarnungen heraus.
Die Berliner S-Bahn wiederum fühlte sich durchaus vorgewarnt vom Deutschen Wetterdienst, sagt Sprecher Marian Günther. Bei Sturmböen drossle die S-Bahn grundsätzlich und vorsichtshalber immer das Tempo auf 60 Stundenkilometer.
Silvia Tix war das mit einer Sturmbilanz und das war der Tag in Berlin und Brandenburg.
Und für einen Blick über den Berliner und Brandenburger Tellerrand haben wir folgenden Podcast-Tipp. China. Geheimnisvoll, mächtig, oft unverstanden. Im Podcast Welt macht China werfen ARD-Experten und Expertinnen einen tiefen Blick auf das Land der Mitte. Wie ticken die Menschen dort? Welche großen Themen beschäftigen sie? Und was hat das eigentlich alles mit uns, mit Deutschland zu tun? Analysen, Hintergründe, ungehörte Geschichten. Welt macht China. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.